Wir probieren erste KI-Softwares aus, die uns ganze Bauprozesse in verschiedene Richtungen simulieren können. Zeig mir, wie die Brücke von links nach rechts oder von vorne nach hinten entsteht, in welchem Ablauf, nach welchen Bauteilen, wie optimieren wir den ganzen Ablauf, Qualität, Termine, Kosten seitig, da diese Szenarien zu machen, da kann KI sehr schnell, sehr viel und sehr nutzbar werden.
Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe Zukunftszeichen Podcast. Fokus, Effizienz und Messbarkeit in der Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Silvan Merki. Er ist bei der Implenia AG für Kommunikation und Marketing verantwortlich, als Head of Marketing and Communication. Mit ihm möchte ich über die Transformation der Unternehmenskommunikation sprechen, wie sich die Prioritäten in den letzten Jahren verschoben haben, Bedeutung von Marke im B2B-Umfeld, sicherlich auch Zukunftsmärkte, die Digitalisierung der Baubranche. Und wir werden klären, was für ihn Effizienz und Messbarkeit in der Unternehmenskommunikation bedeutet. Hallo Silvan, willkommen in Heilbronn.
Guten Morgen, freue mich sehr, hier zu sein.
Klasse, dass es geklappt hat. Heute sind wir hier im Lingner Lab. Das Regenwetter hat uns eingeholt nach den heißen Tagen. Ich würde mich freuen, wenn du den Hörern einfach kurz dich vorstellst, ein bisschen was zu deiner Person und ja, wie du in diesen Job gekommen bist vielleicht auch.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Silvan Merki. Wir sagen uns in der Schweiz inzwischen praktisch alle du. Also das sehr gerne auch. Ich bin in der Architektur ausgebildet. Also ich durfte bauen in meiner Lehrzeit und Wanderzeit, habe dann aber gewechselt. Ich konnte immer gut zeichnen und schreiben, habe von der Architektur dann in die Kommunikation gewechselt. Nach Kommunikations- und Marketingjobs so bei großen Schweizer Energiedienstleistern, großen Schweizer Banken, ist so dieser Job bei Implenia das, wo halt das alles zusammengekommen ist. Mhm. Also die Ausbildung in Bau, Architektur, Immobilien, Infrastruktur und dann eben Marketing und Kommunikation, wo ich Erfahrung sammeln durfte im Beruf.
Ah ja, klasse. Also Architektur und das Schöne am Bauen, das hast du wieder gesucht.
Ja, auf jeden Fall. Man kommt dann nicht so als Unbedarfter rein, sondern kann schauen, man staunt auch und man wertschätzt das auch. Wenn man einer Baustelle vorbeigeht von uns, dann weiß man, da passiert was, da ist vorher ganz viel passiert an Gestalten, an Gedanken, an Planung, da passiert jetzt die Magic auf der Baustelle und da ist nachher jemand, der das Ding nutzt. Egal, ob er jetzt darin wohnt, ob er darin arbeitet, ob er darin Mobilität unterwegs ist, ob das Energieinfrastruktur ist, da passiert was und da gestalten und bauen wir fürs Leben der Menschen.
Ja, da sind wir ja fast schon bei der Philosophie vom Unternehmen. Aber vorab würde ich noch einmal kurz fragen, weil das immer auch unsere Einstiegsfrage ist, was ist Zukunft für dich?
Zukunft ist immer, sind immer so die Möglichkeiten. Es sind die Möglichkeiten, die eben in einer späteren Zeit da sind. Und jetzt haben wir Gelegenheit, diese Möglichkeiten anzutriggern, aufzunehmen, zu nutzen, die Möglichkeiten zu schaffen, dass da was passiert. Zukunft ist immer vorwärts für mich. Zukunft ist Weiterentwicklung. Zukunft, die irgendwie Stillstand, Verwalten, Administrieren bedeutet, wäre mir ein Gräuel. Ich bin der schlechteste Archivar dieser Welt mit Sicherheit. Da könnte ich nicht arbeiten. Und Zukunft wird, es ist vielleicht schon abgedroschen, aber sie wird komplexer, sie wird vernetzter. Und das bedeutet für mich, dass Zukunft auch zusammen ist. Also Zusammenarbeit, Interaktion, miteinander etwas vorwärts.
Alleine schafft man wenig in Zukunft.
Ganz alleine geht es nicht. Alleine Ideen haben kann man, alleine einen Geistesblitz mal haben. Danach geht es aber schnell in eine Zusammenarbeit, meine Erfahrung.
Nee, super. Implenia, Bau- und Immobiliendienstleister. Da hast du ja gerade schon fast die Philosophie, wie gesagt, erklärt, aber ein paar Daten und Fakten für unsere Hörer vielleicht.
Ja, gerne. Also Implenia ist so der größte Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister. In der Schweiz sind wir mit Abstand das größte Unternehmen. Ist aus dem Merger von Nummer 1 und Nummer 2 2006 entstanden. Also jetzt 18 Jahre, bald 20-jähriges. Hat aber eine 150-jährige Bautradition dahinter. Sind dann über Akquisitionen, Billfinger, Stichwort
das kenn ich
in Deutschland,
noch, genau, ja.
Kennt man. Aus dem Konzern haben wir Construction, also eher Infrastrukturbau und den Hochbau zugekauft, Akquisition, so 15 und 17, 2015, 2017 hinzugekommen. Und damit sind wir in Deutschland ein größerer Player geworden. Das sind auch die Kernmärkte Schweiz und Deutschland. Da sind wir mit allen Leistungen, allen Divisionen präsent. Und dann so quasi das Exportprodukt. Wir sind mit Tunnelbau und Verkehrs meistens und Energieinfrastruktur in ganz Europa tätig. Momentan Projekte Schweden, Norwegen, Frankreich, auch Italien und Österreich.
Was man kennt, ist so dieser Gotthardtunnel.
Genau.
Den hört man immer wieder.
Wenn das ist richtig. Und wenn man mal den Gotthard gemacht hat, dann kann man auch die Metro in Paris mitbauen, dann kann man den Semmering bauen, dann kann man in Norwegen, Schweden die großen Verkehrsinfrastrukturen bauen. Da sind wir mitunter in Europa führend.
Ah ja, okay. Und knapp 8.000 Mitarbeiter, glaube ich. Oder?
Inzwischen 9.000.
9.000, dann war es der alte Geschäft oder der genau, 22er.
Ja. Ja, genau. Da ist auch eine neue Akquisition hinzugekommen, jetzt diesen Frühling, mit der Wincasa. Das ist der größte Schweizer Immobilienverwalter. Mhm. Also das haben wir hinzugekauft und das bedeutet für uns eine Vorwärtsintegration. Also was wir denken, planen, bauen, können wir jetzt auch mit so einem einzigartigen Angebot in Zukunft auch gemeinsam verwalten. Da gehen die Daten nahtlos über, da sind die Menschen miteinander verbunden, schon in frühen Phasen und können so die Nutzungsphase von Immobilien eben auch abdecken, indem wir diese Wincasa haben. Und das macht es eben aus, dass wir jetzt so bei 9.100 Mitarbeitern sind.
Dann ist der Umsatz auch gestiegen von 3,6 wahrscheinlich auf 4, oder?
Ja, es ist jetzt wir dürfen kürzlich ein starkes Halbjahresergebnis kommunizieren. Da war Wincasa erst 2 Monate drin konsolidiert, aber im 2024 erwarten wir da schon einen relevanten Ergebnisbeitrag.
Ja. Okay, spannend. Also im Vorfeld habe ich auch gerade zu diesem Thema eine Studie gesehen über die Reputation in eurem Markt, wo Bau- und Immobilienunternehmen der Schweiz bewertet worden sind. Und wenn man da so diese Sternenbewertung guckt, dann habt ihr überall 3 Sterne. Produkt und Service, Innovation, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Management und Arbeitgeber. Was sagt dir diese Studie? Bist du da stolz drauf? Weil das war ein längerer Zeitraum, glaube ich, auch, wo so eine Beobachtung war. Also schon sehr nachhaltig, glaube ich, auch befragt. Ne?
Also ich war unheimlich stolz drauf und ich habe gleich intern nicht nur die Studie kommuniziert, hallo, wir sind da in der Reputation cool, sondern du hast die Kriterien angesprochen. Da geht es eben auch um das, was wir bieten, die Leistungen. Und ich habe den Leuten gedankt. Ich konnte nichts anderes machen, die Leuten, den Menschen beim Plenar danken, die das ermöglichen, weil gerade so im spitzen B2B Key Account Management Bereich, wo wir mit unseren großen, komplexen Dings ja tätig sind, macht nicht jeden Tag die Kaugummi-Erfahrung oder die Coca-Cola-Erfahrung, sondern das ist eben ein Projektbusiness, das langfristig geht. Und da müssen noch mehr als bei anderen Orten, wo man mal ein Markenversprechen raushauen kann und dann auch mit viel Geld in den Markt pushen kann, ist es bei unserem Geschäft praktisch nur größtmehrheitlich das, was die Menschen auf den Projekten machen, das, wie sie die Projekte ihren Bauherren abgeben, das, was das Gebäude funktioniert, die Infrastruktur funktioniert, das, was wir da leisten, muss jeden Tag performen und das müssen sie gut machen, damit solche Studienergebnisse rauskommen. Da kann ich mit der Kommunikation viel beitragen, etwas beitragen. Wenn es da aber nicht erfüllt, dann wäre der Gap umso größer, als wenn mal ein Kaugummi heute nicht gut ist und morgen vielleicht wieder gut ist. Wenn da auf den Projekten das gesamtheitlich nicht laufen würde, dann hätten wir nicht solche Studienergebnisse zur Reputation in eben diesen vielen Bereichen.
Dann ist Sand im Getriebe, ganz klar.
Ja.
Okay, aber dann ist trotzdem das Kerngeschäft, bleibt bauen oder verschiebt sich da etwas in andere Geschäftsfelder vom Schwerpunkt?
Es verschiebt sich so, man kann sagen, in 3 Richtungen. Es verschiebt sich nach links oben in der Wertschöpfungskette, also in die Richtung Planung, Engineering. Mhm. Wir wollen früher in den Projekten sein, partnerschaftlich früher das Projekt mitentwickeln und eben nicht nur bauen. Dann entwickelt es sich auch wieder oben in der Wertschöpfungskette nach rechts. Ich habe in Gaza als Immobilienverwalter genannt, den wir akquiriert haben. Also die Gebäude, die Immobilien und durchaus auch Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus begleiten zu können. Das ist auch eine Entwicklung. Und dann haben wir uns klar in gewisse Felder auch spezialisiert, wo wir sehr viel Kompetenz haben. Beispielsweise Gesundheitsbauten, Forschungsbauten, Laborbauten, Datacenter bauen, mhm. das so im Immobilienbereich. Das kann nicht jeder.
Okay,
das sind keine Einfamilienhäuser, wo standardisiert aus bestehenden, herkömmlichen Sachen gezogen werden können. Da müssen Top-Experten ran, um solche komplexen, großen Gebäude realisieren zu können. Und in der Tiefbauinfrastruktur noch mehr. Also das sind hochrangige Spezialisten, die eben dann im Gotthardtunnel am Werk sind, bevor, während und nachdem die Tunnelbohrmaschine sich da durch den Berg bohrt. Das sind Spezialisierungen dann.
Ja, es ist halt spannend, weil ich habe auch mit der Agentur, haben wir ja jahrelang Bilfinger, den Baukonzern, Bauaktien Bilfinger und Berger noch begleitet. Und dann haben wir auch diese Akquisition natürlich von euch mitbekommen. So haben wir uns, glaube ich, ja auch kennengelernt in der Zusammenarbeit. Und die wollten nicht mehr bauen. Die wollten nur noch Service machen. War das in der Zeit? Würden die es heute bereuen aus deiner Sicht? Kann man wieder rentabel bauen heutzutage?
Ja, man kann rentabel bauen, aber es muss mehr sein. Es muss mehr sein als jetzt, ich sage jetzt nur, und ich meine es nicht despektierlich, nur Backsteine aufeinander schichten oder nur Beton in die Schalung gießen. Das reicht wirklich nicht mehr. Das sind auch Tätigkeiten, die können wir relativ variabel zukaufen.
Okay.
Wo es spannend wird, auch in der Rentabilität, in der Profitabilität, ist es natürlich, wenn man sich spezialisiert auf, wie in unserem Fall, das muss nicht für alle gelten, in unserem Fall auf große, komplexe Projekte und da nochmals ein Stück spezialisieren, eben da, wo wir die Experten, die Kompetenzen, die Erfahrung auch haben. Verkehrsinfrastruktur ist so ein Teil, wo es Erfahrung braucht aus vergangenen Projekten und wo es die Top-Experten braucht, die neuen Technologien in den Berg oder aufs Baufeld bringen.
Okay. Jetzt reden wir ja gerade oder lesen immer mehr von einer Krise in dem Immobilien- oder Projektentwicklerbereich, um das genauer zu sehen. Kommt es bei euch schon an, so als letzte Frage zu dem Themenkomplex?
Wir bekommen es tatsächlich aus Deutschland mit, dass da auch Entwickler Schwierigkeiten haben. Das ist in der Schweiz etwas weniger. In der Schweiz machen wir die Entwicklung oder Immobilienentwicklung häufig auf eigenem Land, das wir entweder haben oder als Green Brownfield kaufen. Und in Deutschland sind wir da etwas weniger tätig, so in der Entwicklung, in der Entwicklungszeit von Immobilien, haben aber erste Projekte gemacht und da können sich für uns Chancen auftun.
Ja. Also eher nicht die Krise, sondern da seht ihr auch in der Krise wieder eine Chance, ja, mit der Kompetenz da reinzukommen.
Ganz genau. Ja, okay. Und man muss auch sehen, in Deutschland sind wir nicht wie in der Schweiz der mit Abstand größte Bau- und Immobiliendienstleister. Also wir können, Deutschland ist für uns ein Wachstumsmarkt. Da, können wir noch Anteile gewinnen, auch am richtigen Ort.
Ja. Ja, spannend. Was mir auch im Vorfeld aufgefallen ist, dass ihr, und das hat mir besonders gut auch gefallen, eben auch immer das Thema Zukunft, Zukunftsfelder, nicht nur Trends, sondern wirklich, wo entwickelt sich Bauen hin? Und da ist mir eins aufgefallen, die Vision Underground. Ja, das war so ein Bericht und das fand ich faszinierend. Das war jetzt nicht gleich unter Wasser bauen oder auf dem Wasser irgendwelche riesen Infrastrukturen aufzubauen, sondern ganz pragmatisch aus dem, was ihr könnt, den Untergrund belebbar zu machen. Ist das so ein wirkliches Zukunftsfeld oder gibt es noch andere?
Es gibt noch andere. Es ist ein Zukunftsfeld, das wir sehen und man kann schauen, woher das kommt. Wir orientieren uns, wenn wir so das Makro betrachten, dann häufig an diesen Megatrends, die da sind. Das ist in Europa Bevölkerungswachstum, das ist eine Urbanisierung und das sind dann Trends wie Nachhaltigkeit, Investitionen in Infrastrukturen, die, die da sind. Daran orientieren wir uns. Und aus diesen Trends abgeleitet, wenn die Bevölkerung wächst, wenn die Städte dichter, teils auch größer werden, dann braucht es mehr Vernetzung. Dann braucht es Verkehrsinfrastruktur, die das Ganze verbindet, weil Menschen trotzdem noch mobil sind. Und dann braucht es Energieinfrastruktur und dann braucht es andere Tätigkeiten, die man dann vielleicht nicht auf dem beschränkten Platz, der über der Erde da ist, sondern den man auch in die Erde, unter die Erde bringen kann. Das sind auch Datacenter. Das kann ein Teil des Verkehrs auch sein, sogar in den Städten, aber sicher zwischen den Städten, wo wir uns eben bewegen wollen. Und da wollen wir natürlich der sein oder der Player auch sein, der diesen Bereich prägt und aus der bisherigen Erfahrung mit der Verkehrsinfrastruktur für Bahn und Straße auch die neuen Felder erschließen kann und wird.
Ja, das klingt echt spannend. Genau, und bei diesen ganzen Zukunftsfeldern spielt ja auch die Marke eine Rolle von Implenia. Und das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was gerade für dich, was für eine Aufgabe hat die Marke bei Implenia?
Die Marke muss ganz viel leisten bei uns.
Das ist der größte Mitarbeiter.
Das ist ja der umspannendste Mitarbeiter. Das darf man schon sagen, weil ich bringe immer wieder das Beispiel, oder? Ob man dem Stadtbaumeister von Paris ein Metro-Projekt verkaufen muss, sehr plakativ jetzt gesagt, oder ein Apartment in der Lokstadt-Arealentwicklung in Winterthur. Das ist so ein großer Bogen, der das umspannt, der alles irgendwo an Implenia hängt, wo dann auch wieder noch Submarken und Arealmarken und Leistungsmarken hinzukommen. Aber die klammert ganz viel zusammen. Und das bedeutet auch, sie muss ganz viel leisten. Sie kann auch noch mehr leisten. Oder wir stellen auch fest, auf dem Arbeitsmarkt ist eine Marke in der Bau- und Immobilienindustrie nicht oder noch nicht aus der Vergangenheit sehr stark, weil die top-kompetenten Mitarbeitenden häufig auch von Projekt zu Projekt wechseln und nicht zwingend zu einer Marke oder von einer Marke bleiben. Also wir müssen zur Marke die Top-Projekte haben, damit die Top-Leute kommen.
Als Bestätigungspunkt auch.
Auch als Bestätigungspunkt. Man weiß, wenn man zu Implenia geht, dann hat man auch die Top-Arbeit, die Top-Projekte. Da kann man weiterkommen. Da ist man am Puls der Industrie und jetzt nicht irgendwo, irgendwie, sondern ist da vorne mit dabei, wenn es um Bau- und Immobiliendienstleistungen geht.
Ich habe auch auf der Webseite gesehen, ganz offensiv, die Vision, die Mission, eure Werte. Ist diese Wertekommunikation oder auch das Führen über Werte bei euch etabliert?
Ja. Also darf ich sagen, und es ist ganz konkret, wir versuchen oder wir machen das im Alltag, dass wir jedes kleinste Content-Piece, jeder kleinste Inhaltsteil, den wir uns überlegen, mit welchem Ziel kommunizieren wir gegenüber wem, mit welcher Botschaft da, hängen wir das ans Themenhaus, wo die Vision ganz oben steht, wo die Mission darunter steht, wo die Strategie aufgehängt ist, wo die Leistungen dann folgen. Also wir kommunizieren so weit oben im Themenhaus immer wie möglich. Dann ist sichergestellt, dass eben eine Richtung des gesamten Konzerns in seiner ganzen Vielfalt, was eben die Marke umspannt, dann ist sichergestellt, dass das in die Richtung geht, in der auch der gesamte Businessplan des Unternehmens geht, notabene, wo die Strategie darauf hinzielt, wo Mission und Vision darauf hinzielen, dann wissen wir kommunizieren in die richtige Richtung und dann wird auch die Marke mit dem Thema eben zum wichtigen Mitarbeiter und zum Botschafter und wir stellen sicher, dass wir nicht in eine falsche Richtung gehen, sondern in die richtige.
Das ist wirklich, glaube ich, zukunftsfähig. Es gibt noch so einen Satz, wenn man sich mit B2B-Marketing beschäftigt, den hat Kai Halter von EBM Papst so geprägt: B2B-Marken tragen Schuhe. Kannst du das unterschreiben oder wie würdest du das in Zukunft bewerten?
das ist so und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, oder? Ich kommuniziere so digital wie möglich. Ich habe die letzte Broschüre vor 5 Jahren gedruckt, die in ein Lager ging. Das machen wir nicht mehr. Aber und bei uns wahrscheinlich noch mehr jetzt als bei anderen B2B-Brands und noch mehr jeden Tag. Sie tragen Schuhe, weil man sieht und man spürt die Menschen, die auf den Projekten sind. Ich war kürzlich auf der Köln-Mülheimer Brücke, die wir sanieren. Das ist auch ein Projekt, geht über mehrere Jahre, ist eine uralte Brücke, die ins neue Zeitalter transformiert werden muss. Während dem laufenden Verkehr ersetzen wir eine Riesenbrücke, auf der fährt Tram, auf der gehen Fußgänger, auf der fährt Auto. Und das ist ein uraltes, wunderschönes Ding, das wir komplett ersetzen. Und da kommuniziert jeden Tag kommunizieren da die Menschen mit Anwohnern, die Menschen mit Verkehrsteilnehmern, meine Marke, die da hängt, als transparent auch. Hey, wir machen das, wir können das. Und da sieht man jeden Tag, passiert da was, geht's vorwärts. Kann man trotzdem noch fahren, weil das ist auch ein Anspruch. Also das ist hoch anspruchsvoll, hoch komplex und die trägt da mehr als Schuhe, das stimmt.
Ja. Und auch euer, das fällt mir jetzt so spontan an, auch das Logo oder die Bildmarke an sich als Blume, als...
Es ist eine Margarite tatsächlich.
Margarite, ja, den Begriff habe ich, den Namen
habe ich. Und das Innovative an diesem Brand war, es war der erste Brand, der ein reales Foto im Logo hat. Das ist nicht ein flat gezeichneter irgendwas. Und das ist bis heute eine Fotografie, die da... Das stellt uns immer vor Herausforderungen, aber das ist etwas der Einzigartigkeit der Marke. Es ist ein reales Foto einer Margarite.
Ja, okay, stark.
Genau.
Wenn du jetzt in einem Satz euer Markenversprechen vielleicht nochmal, kurz der Werbeblock für euch, was ist euer Marktversprechen oder Kundenversprechen?
Wir gestalten und bauen die Welt von morgen. Okay. Das wäre es momentan. Ich bin aber davon weggekommen, einen einzigen Claim rauszuhauen, der das jetzt, was wir alles machen, irgendwie zusammenfassen soll, wie das vielleicht andere große Retail-Marken machen. Man kennt da auch und überschätzt das meistens auch, kennt da relativ wenige. Mir fallen dann, wenn ich die großen Breiten denke, wie eine Nike, die eben Just Do It mal hatte oder hat noch, weiß ich nicht mal. Da fallen einem dann auch nicht mehr viele ein. Also ich bin da weggekommen davon, einen einzigen Claim zu machen. Er wird der Marke entweder immer nur ganz generisch gerecht, also sagt dann alles, aber dafür eben wieder nichts aus.
Ja, okay.
Oder er betont nur einen Teil und schließt dann ganz, ganz viel aus. Also ich habe keinen Claim.
Also es ist eher die Story, die immer wieder einzelne
Bestätigungspunkte. Es muss immer eine Geschichte dran sein. In unserem Fall ist meistens, und das kommuniziert auch am besten, das sehen wir auch aus den Zahlen, es kommuniziert dann am besten, wenn ein Projekt mit den Leistungen unserer Leute dranhängt. Dann kommuniziert die Marke, dann erfüllt sie auch das ganze Spektrum vertikal, das eine Marke abdecken muss. Sie markiert gut, sie zeigt aber auch, was passiert damit, was an Leistung dahinter steckt. Und wenn das ganz erfüllt ist, dann sind auch unsere Engagements und unsere Conversion Rates am höchsten.
Also praktisch Thema, Botschaft, Bestätigungspunkte, Proof of Concept und so weiter.
Ja, okay. Und das ist das Schöne an dieser Marke. Ich habe bei Banken und Energiedienstleistern gearbeitet. Oder? Ich durfte Fondssparpläne kommunizieren.
Ja, okay.
Oder ein TikTok für den Fondssparplan zu machen, da erfindet man neue Geschichten dazu, die sind, das muss ich beim Plenia gar nicht. Die Geschichte ist jeden Tag in der Baugrube, auf dem Rohbau, im Tunnel drin oder passiert, wenn es jemand nutzt, was wir uns erdacht und gebaut haben. Also das ist das Schöne. Ich kann für den TikTok-Channel mit dem Phone auf die Baustelle gehen und klar ist es etwas sophisticateder, aber ich kann sagen, erzähl mir, was du da machst, erzähl mir, was du da Tolles machst. Und das ist es praktisch schon. Die Geschichten sind megamäßig da, nicht nur Text, sondern auch Bild, auch Bewegtbild, passiert so viel, man muss sie nur erzählen.
Sammeln. Nur genau. Ja, da kommen wir gleich zu deinen, ja, wie soll ich sagen, deinem Lieblingsthema vielleicht auch, dem Newsroom. Aber grundsätzlich vielleicht nochmal, sind es ja alles Transformationsthemen. Wenn man jetzt die Unternehmenskommunikation anguckt und wir wollen unsere Hörer ja auch immer ein bisschen so auf so eine Transformationsreise mitnehmen und ein bisschen Einblick geben, was sind für dich eigentlich so die größten Transformationsthemen oder digitale Transformationsthemen, die ihr so in den letzten Jahren bewegt habt aus deinem Bereich? Mhm. Der Newsroom ist sicherlich einer davon, da kommen wir nochmal auch speziell darauf, aber was gibt es noch für Themen, die wirklich vorwärts gewandt entwickelt worden sind?
Eben der Newsroom ist das eine, das ist die Planungsdimension vor allem, also was vorher passiert, es ist eben nicht zufällig, was da so den ganzen Tag an Themen in irgendwelchen Instrumenten sind, das passiert im Newsroom. Das, was eben an Aktivitäten laufend rausgeht, ist eben zu einem großen Teil messbar geworden. Oder wir haben es messbar gemacht, so gut wie möglich, und da passiert das Learning. Also da schlagen Daten halt relativ schnell Meinungen. Mhm. Und zwar Daten nicht mal für alle Zeit. Es ist auch punkto Daten sehr kurzfristig getaktet. Man kann nicht sagen, vor 4 Jahren oder vor 2 Jahren hat das gut funktioniert. Jetzt funktioniert es in einem Jahr auch noch. Darum mache ich ein Konzept darauf. Es ist dann gut, wenn es laufend gemessen wird, laufend verbessert wird. Das ist sicher messbar geworden, laufend messbar geworden, laufend Learnings ziehen. Das ist sicher etwas, was
das ist schon so ein bisschen das Thema Big Data, was ihr da bei euch ja einfach umarmt habt.
Big, small data, genau. Man muss auch schauen, dass man fokussiert bleibt. Ja, oder? Man hat Daten in einer solchen Fülle, man muss sie sehr, sehr strukturiert aufbereiten, nutzen können für den nächsten Schritt, für die nächste Themenplanung, für die nächste Marketingplanung, dann ist sie gut aus meiner Sicht. Und dann ist es halt so gekommen, dass wir die Instrumente, die eben diese Marketing- und Kommunikationsinfrastruktur darstellen, die können wir aus diesem Learning heraus auch nicht mehr einmal entwickeln und dann stehen sie 5 bis 10 Jahre, sondern wir haben uns da auch auf den Pfad gewagt, das eben laufend zu entwickeln. Das schon abgedroschen, aber agil zu entwickeln. Und der wichtigste Teil am Agil ist für mich immer, dass wir laufend priorisieren können. Das ist eine Herausforderung für eine Agentur, das weiß ich. Aber dass man laufend priorisieren, umpriorisieren, neue Sachen, Einflüsse reinnehmen kann, anderes auch weglassen, was man vielleicht vor 2 Monaten geplant hat, weil aus diesem laufenden Datenstrom an Themen, die in Instrumenten, in irgendwelchen Formaten sind, lernt man eben oder kann man so schnell lernen, dass man seine ganze Infrastruktur laufend daran ausrichten muss, feintunen muss, neue Features, andere Features hinzunehmen muss, andere weglassen.
Also das ist sicherlich ein Hauptthema, wie du Kommunikation, ich nenne es vielleicht auch mal ein bisschen anfassbarer gemacht hast und nicht eine Geschmackssache, sondern so wie du sagst, es ist Datenschlagen dann halt irgendwo ja auch manchmal Emotionen. Wenn man noch deinen Bereich anguckt, wo willst du demnächst rangehen? Was sind Themen, die dich da noch treiben, die du ja vielleicht digitalisieren willst, aber vielleicht auch eher wieder ins Off oder ins Persönliche reinholen musst?
Die Daten näher an unsere Kunden bringen, oder? Das ist im B2B und im sehr engen B2B, wo wir auch tätig sind, immer die große Schwierigkeit. Punkto, wen adressiere ich jetzt wie? Ist das sehr viel anspruchsvoller, oder? Wer trifft wo auf Seite Kunde welche Entscheidungen? Wer ist als Stakeholder in einem Tenderprozess, wo wir Projekte gewinnen, noch dabei, der vielleicht wissen sollte, dass wir in diesem Feld die kompetentesten Kollegen haben, die sein Projekt, das er mit beeinflusst in der Entscheidung, eben planen und
also extern und intern wahrscheinlich, ja, oder?
Also wirklich die Daten nahe an meine Kommunikation und Marketingaktivitäten bringen, die eben an den Personen, an den Menschen sind, die da draußen entscheiden, dann gewinne ich auch an Effizienz, weil dann minimiere ich jeden Streuverlust so gut als möglich. Also alles noch zielgerichteter zu machen, dann nerve ich Leute auch nicht mit meinen Botschaften und meinen Inhalten, die es vielleicht gar nicht interessiert.
Bist du auch Service-Dienstleister mit deinem Bereich in die Organisation hinein?
Ja, also das ist das Erste. Ich durfte vor etwas mehr als 4 Jahren zu Implenia kommen. Und etwas vom Ersten, was wir gemacht haben, auch in der Transformation der gesamten Implenia-Organisation, ist, dass alle Funktionen haben in alle Divisionen, also da, wo die P&L ist, da, wo geplant und gebaut wird, Businesspartner haben, die da sind. Also die sind da institutionell verankert, die arbeiten da mit. Es gibt keine Vermarktung, keine Kommunikation, die nicht durch den Businesspartner einer Division initiiert werden. Das ist häufig der Input. Und die Aufgabe dieser Businesspartner, die ist extrem wichtig. Die setzen zusammen mit den internen Sparringpartnern fest, was für ein Ziel wollen wir erreichen, welche Zielgruppe soll was sehen, wie ist die Botschaftenlage, was triggert wo, und dann auch den Kommunikationsplan machen mit Formaten, Inhalten und in welchen Instrumenten die auftauchen, zu welchen Zeitpunkten. Also da Business Partnering zusammen mit dem ganzen Unternehmen, das ist extrem, das ist die Vernetzung und da sind wir Service-Dienstleister. Es passiert kein anderes Marketing und keine andere Kommunikation als das, was jetzt in meinem Bereich durch diese Business Partner initiiert und realisiert wird.
Okay. Wie groß ist dein Team im Moment? In welchen Bereichen bist du da so aufgestellt?
Also es sind 4 Menschen, die Themen in der, soll ich sagen, Unternehmenskommunikation bearbeiten. Das ist quasi Unternehmen gegenüber Öffentlichkeit, gegenüber Medien, gegenüber politischen Stakeholdern, gegenüber dem Finanzmarkt auch. Es sind ein börsenkotiertes Unternehmen, das in der Unternehmenskommunikation. Und dann haben wir 4 Divisionen. Also die Immobilienentwicklung, Real Estate, dann Buildings, der Hochbau, dann Civil Engineering, der Tiefbau und die Specialties-Division mit spezialisierten Dienstleistungen. Und diese 4 Divisionen haben je einen Businesspartner, das ist das Marketing-Team bei mir. Also so 4 Menschen in der Unternehmenskommunikation, 4 Menschen im Marketing. Und dann habe ich ein bewusst abgetrenntes Delivery-Team, da hat deine Agentur, Stefan, mit ihnen zu tun. Die kommen von der Channel-Seite her. Also die haben 2 Aufgaben, dieses Team. Das entwickelt die Channels, stellt die Basisinfrastruktur für Marketing und Kommunikation zur Verfügung und realisiert darauf laufend die Formate, Inhalte und Outputs. Also da wird geschaut, dass Text, Bild, Film in allen Sprachen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort drauf landen, während die Businesspartner bei den anderen Teams schon wieder die nächste konzeptionelle Überlegung machen, schon wieder die nächsten Themen drehen und aufbereiten können müssen, die dann wieder in die Realisation gehen. Also so ist das eine Factory, Fabrik, wo laufen diese Inhalte zu Themen, zu Formaten, zu Output-Pieces werden, die ein Ziel erreichen.
Ja, und dann ist der Newsroom da. Der ist so das Herzstück davon. Da haben wir schon ab und zu Themenhaus und alles so und Prozesse gestreift, aber vielleicht kannst du nochmal für unsere Hörer sagen, Newsroom, da gibt es ja dann irgendwo, manchmal ist Newsroom auf der Webseite und wo irgendwas gesammelt wird. Also hat es ja irgendwas mit Zusammenführen zu tun, sage ich mal.
Richtig, Zusammenführen. Und das Zusammenführen, das Wichtigste am Zusammenführen in einem Newsroom ist, dass man gemeinsam plant. Gemeinsam plant, wann welche Inhalte in welchen Formaten, in welchen Instrumenten sind. Und gemeinsam meine ich da nicht einfach der Mediensprecher mit noch einem, der interne Kommunikation macht, sondern, und das ist auch eine Stärke der Abteilung, jetzt ist bei Marketing und Kommunikation beim PM führen darf, alle Vermarktungs- und Kommunikationsaktivitäten gemeinsam. Mhm. Also es gibt nicht irgendwo noch eine Abteilung, die das Direct Marketing selber plant, der Social Media Manager hat keinen anderen Plan und der Medienmensch hat auch keine selber Planung, sondern das, und da ist ein gemeinsames Planungsinstrument, der Masterplan, bei uns heißt das Content Board, ist ein Herzstück. Mhm. Und das ist auch kein Plan, den man eben mehr einmal pro Jahr macht, wo man zusammensitzt und schaut, was man plant. Das Laufende, das hochfrequentielle Reinplanen, das Realisieren, was geplant ist, und sich laufend abstimmen. Der Newsroom findet bei uns wöchentlich statt, der ongoing ist. Dass das laufend passiert, das ist auch Herzstück des Newsrooms, neben dem Themenhaus, das ich angesprochen habe, und neben der Messbarkeit, also neben den Dashboards, die eben zeigen, was ist da in diesen Funnels der Themen vom Push bis zum Pull bis zur Conversion, die da entstehen soll, die man beabsichtigt, passiert. Also das sind so die Herzstücke des Newsrooms. Und natürlich dann, dass sich eben die Menschen, der Newsroom selber ist jetzt einmal pro Woche bei uns am Montagmorgen treffen und sich da darüber im Klaren werden, machen wir diese Woche das Richtige? Haben wir diese Woche die richtigen Themen auf dem Plan? Müssen wir Themen zusammennehmen, weil sie bei einer Zielgruppe gemeinsam ohnehin aufschlagen? Müssen wir Themen auseinandernehmen, weil sie konfliktär sein können? Also das passiert institutionell noch, neben dieser sehr digital ongoing Planung im reinen Masterplan, das ein Tool ist, das nichts anderes kann als planen.
Mhm. Wie ist da Krisenkommunikation verankert?
Krise kann ja jederzeit passieren. Und ich muss, oder wir müssen sicherstellen, dass ein Krisenthema und Krisenkommunikation instrumentell jederzeit in diesem Prozess hinzukommen kann. Mhm. Also Krise kann jederzeit passieren und ein solcher Newsroom kann auch, und der ist dann Ableger des Krisenstabs quasi, kann jederzeit einberufen werden und man hat jederzeit, kann das Content Board auf den Screen aufschalten, jederzeit den Überblick, was ist jetzt ohnehin geplant. Muss man alles stoppen? Das kann passieren. Muss man Teile stoppen? Und welche Sachen, welche Themen kommen gegenüber welchen Zielgruppen aus der Krise? Mhm. Aus also der dann, Krise eben hinzu.
Also dann habt ihr auch ein Clipping, wo ihr dann eben auch Medien einbezieht, gerade wenn die dann sich überschlagen mit Meldungen, die euch natürlich irgendwo ein bisschen...
Ja. Also Medienclipping ist ein Controlling-Instrument neben den ganzen Daten, die sonst entstehen, das wir einbeziehen. Ja.
Wenn du so ein bisschen diese Vision so erzählst und das Ziel so 100% sind, wo stehst du gerade mit deinem in dem Umsetzungsstand? Also so ganz pauschal nur, ist es schon fertig?
Nein.
Okay, dann bin ich beruhigt.
Also garantiert nicht und ich würde behaupten, jeder, der das sagt da draußen, der Marketing und Kommunikation macht, der sagt, fertig ist, ich hab das goldene Rad, die goldene Fabrik erfunden, der müsste mir das zeigen, das würde ich a priori mal nicht glauben. Ich bin nicht fertig. Drei Viertel würde ich sagen.
80-20 ist
aber,
doch schon super.
Aber ich habe noch, eben, ich habe, das Ding ist ja auch, man weiß nicht, wann es fertig ist.
Vielleicht muss es ja auch nicht fertig sein.
Mir geht es darum, dass wir immer besser werden. Dass wir immer besser eben an die Menschen kommen, intern wie extern, mit denen wir kommunizieren, an die wir etwas vermarkten wollen und das morgen besser machen als heute.
Einerseits haben wir das Themenhaus vielleicht nochmal. Da habt ihr eben vier Schwerpunktthemen in diesem, das Portfolio, das profitable Wachstum, Innovation und Talente und Organisation. Wie kann ich das immer wieder einordnen? Weil ich kann mir halt vorstellen, es gibt immer wieder Themen, die Ja, jetzt habe ich ein bisschen verhaspelt, aber ist jetzt eigentlich egal. Helf mir da raus.
Wie ist das Themenhaus entstanden?
Also
wie
sind diese das wäre meine Themen, Frage gewesen.
Wie sind die vier Themencluster entstanden, ist deine Frage. Und das ist die einfachste Antwort. Das ist die einfachste Antwort der Welt, die ich dir geben kann. Es sind die vier strategischen Prioritäten des Unternehmens.
Okay.
Also es ist aus der Strategie, das sind diese vier Bereiche, die unsere neue Strategie, die wir so im Frühling 2019 nicht nur kommuniziert, sondern auch lanciert haben, drin haben. Portfolio, also das, was wir anbieten an Leistungsspektrum unserer Geschäfte, Profitabilität, profitables Wachsen. Wachsen kann man immer Topline im Bau und Immobilien. Es sind Aufträge, Topline, sehr viele da, aber die eben profitabel auch für das Unternehmen, für den Kunden mit Mehrwert abzuwickeln. Da haben wir Maßnahmen ergriffen, da viele Themen mit bewirtschaftet. Und dann Innovation. Bau und Immobilien müssen innovativer werden, haben wir vor ein paar Jahren sehr stark gemerkt, da ist die Digitalisierung, Industrialisierung oder war noch nicht weit fortgeschritten. Sie ist es jetzt mehr, sie wird rasant weiter fortschreiten. Und die vierte Säule, Talent und Organisation, das sind schließlich die Mitarbeitenden, das ist die Kultur, das ist, wie wir miteinander eben arbeiten. Dieses Operating Model mit starken Divisionen und Funktionen, die Business Partner, diese Zusammenarbeit ist da drin und schließlich auch die Attraktivität für Menschen, die künftig für uns arbeiten oder die jetzt schon für uns arbeiten.
Ja, okay. Wir haben ja so als Thema wirklich diese Messbarkeit und da bist du auch schon immer wieder so gestreift. Da gibt es irgendwo das Dashboard, Reporting-Dashboard, es sind externe Quellen angeschlossen. Was habt ihr da entwickelt? Was ist das, eine Eigenentwicklung oder gibt es da Tools, die ihr zukauft, um diese Datenbasis herzustellen?
Es gibt viele Tools auf dem Markt, ich könnte sie alle aufzählen, ich habe viele, viele, viele mir angeschaut und zwar sowohl auf Planungsseite als auch auf Controlling-Seite. Wir haben uns dazu entschieden, es originär eigens zusammenzustellen und zwar sowohl auf Planungsseite wieder auch als Controlling-Seite und das dann noch zu verbinden, weil ich will nicht zweimal eingeben müssen, wenn ich plane, was für eine Kampagne mache, was für ein Thema, in welchen Instrumenten ist das. Und dann beim Messen nochmals eingeben müssen, was ich messe. Das fließt jetzt zusammen. Das ist auch etwas, was ich in den 25% noch habe, okay, die ich messen will. Mhm. Dass man das wirklich nur einmal am Anfang macht und das hinten raus ganz automatisch dann schon messt, was vorher geplant wurde. Und das sind... Das machen wir originär selber, aber wir nutzen Tools dazu, die das können. Es ist aber kein, wie soll ich sagen, vermarktetes, auf dem Markt befindliches Tool, das jetzt eben einen Teilbereich misst. Man findet Sachen, die stark sind, Social Media zu messen. Man findet stark aus der Paid-Welt von Werbekampagnen, findet man Sachen, die einem die Daten zusammenziehen. Aber eben nie verbunden, nie integriert und auch nie in einer genügenden Tiefe, weil ich will ja dann wissen, was passiert auf meiner Website, was passiert bei der Bank war das der Bestellbutton, was passiert noch vielleicht im E-Banking damit mit einer Kampagne, weil man muss ja dann eine Login-Hürde schaffen, wurde aufgrund der Kampagne oben links, unten rechts dann auch der Fonds-Sparplan, den ich vorhin angesprochen habe, wurde der auch abgeschlossen im geschützten Bereich. Also ich will ohnehin Daten durchmessen können und das schaffte mir, oder so eine integrierte Sicht, schaffte mir bisher kein Tool. Darum sie selber aufgebaut, also Daten aus verschiedenen Quellen ranziehen können. Zu Beginn noch im PowerPoint selber zusammengestellt und im Excel. Jetzt fließt das in Datenhaltungen rein, die dann aggregieren aufgrund von Tags, aufgrund von Zeiträumen, aufgrund von Instrumenten und Themen und eben dann diese Dashboards wieder in Richtung Funnel aggregieren. Also was ist so auf der Awareness-Ebene passiert, wo wurde engaged, wo wurde Conversion erzielt auf den Kommunikationsinstrumenten, wo wurde aber dann vor allem Conversion erzielt auch in Projekten, auf Produktkauf, weil da zielen wir schließlich auch darauf hin ab, ist dann auch das noch profitabel, was wir ausgelöst haben. Mhm. Und da kommt man sehr schnell, sehr nahe an den Businessplan, wenn man den hat, weil man so den ganzen Funnel wirklich von zu oberst bis zur Profitabilität messen kann.
Okay. Was spielt bei euch jetzt schon künstliche Intelligenz in diesem ganzen Kontext eine Rolle? Also sicherlich können wir viele Themen in der Kommunikation anders betrachten in Zukunft. Wir als Agentur haben natürlich auch die Herausforderung, wie setzen wir das in Effizienzsteigerung ein? Auch natürlich das Thema, wie die Mitarbeiter da drauf natürlich eben geschult werden, sich weiterbilden. Aber gerade wenn es um Daten und um Zusammenstellen geht, um vielleicht auch andere Formen der Aufarbeitung der Daten geht, dann ist das ja eigentlich, was in die 110% gehen würde vielleicht.
Ja, als Werkzeug noch nicht. Kann man es noch innerhalb der 100% nutzen, meines Erachtens. Es hat auch noch Grenzen, oder? Es sind Inhalte da, ich habe auf dem Weg hierhin wieder im Zug etwas probiert da. Mhm. Irgendwann sagt mir die künstliche Intelligenz halt noch, ja, bei mir hört es 2021 auf. Jetzt sind die letzten 2 Jahren auch ganz viel passiert. Also da passiert auch laufend noch etwas. Momentan sicher stark als Werkzeug. Mhm. Als Werkzeug schon im Einsatz. Standardprogrammierung. Mhm. Kann KI, die schon bekannt sind, Contents generell auflösen oder in anderen Formen wiedergeben. Nicht nur textlich, auch bildlich, teils schon geht es in die Videoformate, kann das im Ansatz, aber man sieht sofort bei den Outputs, da ist auch noch ein Weg vor uns. Also
Wir müssen es gemeinsam umarmen und ausprobieren.
Da kann noch viel passieren, es muss aber auch noch viel passieren. Mhm. Und was wir nutzen können, das als Bau- und Immobiliendienstleister, oder es muss dann schon über die Kommunikation hinausgehen, was KI kann. Oder? Wir probieren erste KI-Softwares aus, die uns ganze Bauprozesse in verschiedene Richtungen simulieren können und die wir dann auch optimieren können. Oder? Zeig mir, wie die Brücke von links nach rechts oder von vorne nach hinten entsteht, in welchem Ablauf, nach welchen Bauteilen, wie optimieren wir den ganzen Ablauf, Qualität, Termine, Kosten seitig, da diese Szenarien zu machen, da kann KI sehr sehr schnell, sehr viel und sehr nutzbar werden, wenn sich das so ergibt. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch in dem Umfeld mit BIM, also dieses Building Information Modeling, ja, wo da ja natürlich einfach ja eine komplette ja Bauhistorie oder Lebensphasen ja abgebildet ja werden.
Ja. Also ein vollständiges BIM da ist in Projekten, dann kann eine KI mit vielen vollständigen Modellen kann natürlich in eine Zukunft für andere Projekte extrem viel leisten.
Das ist eigentlich sowas wie so ein Metaverse für die Immobilie, wenn man das so ein bisschen übersetzt.
Wenn es Metaverse noch gibt, ist jetzt schon etwas ruhiger geworden um den Begriff, also, aber das kann es sein.
Also ich denke, dass da die Rentabilitätskurve oder wenn man das nach Gartner anguckt, irgendwann wieder mehr Sichtbarkeit bringen wird.
Das ist so.
Ja, dieser Hype-Cycle, genau. Also haben wir beim Newsroom noch was vergessen?
Mir ist wichtig, die Zusammenarbeit im Newsroom.
Im Team
ist es wichtig, oder? Potenziell funktioniert ein Newsroom-Prozess mit einem digitalen Planungstool, wie wir haben, eigentlich ohne, dass Menschen zusammenkommen. Man kann alles in ein Tool reinplanen und umsetzen. Und jeder kann draufschauen. Also jeder schaut auf die gleiche Planung. Das ist extrem wichtig, dass man gemeinsam am gleichen Ort plant, nicht 1000 Excel-Listen, die man selber macht. Und trotzdem ist es wichtig, dass diese Menschen zusammenkommen und eben schauen, das, was so gemeinsam geplant wurde, was ist wirklich strategisch wichtig, haben wir es richtig? Also da nochmals im dynamischen Prozess zu checken, sind wir richtig unterwegs, punkto Inhalte, Formate, Instrumente, wie wir das machen, auch die Learnings aus den Daten, die erzielt man am besten gemeinsam. Das ist so meine Erfahrung, weil wenn man selber auf Daten schaut oder auf so ein Dashboard oder Spreadsheet schaut, dann zieht man einen Schluss schnell in eine Richtung. Wenn viele Menschen draufschauen, da macht sofort im Newsroom-Call oder wenn man da lernt, noch jemand eine Bemerkung, habt ihr gesehen, da links, obwohl wir jetzt alle rechts in die Conversion schauen, zwischen Engagement und Awareness ist da etwas anderes zu diesem Thema oder zu diesem Format als bei einem anderen Thema und einem anderen Format. Bei der Planung gemeinsam draufschauen, beim Controlling gemeinsam draufschauen, hilft extrem.
Aber das muss das Team auch erstmal lernen, so kontrovers zu diskutieren und auch diese Feinheiten, sage ich mal, zu entdecken.
Ja, nur schon damit arbeiten zu wollen, oder?
Nur schon das, okay.
Oder und kann sagen, oder Marketingleute sind vielleicht noch früher dran, weil sie Verkaufszahlen zu analysieren. Kennen, weil sie was hat was gebracht in großen, teuren Paid-Kampagnen kennen. Sie können im Content lernen, sage ich immer. Also die Inhalte eben noch an die Emotionen zu bringen, richtig zu visualisieren, richtig zu erzählen, das können sie sicher von den Kommunikationsmenschen lernen und die Kommunikationsmenschen sehr viel von den Marketingmenschen. Also das, was man da schreibt, visualisiert, verfilmt, dass das auch was performen muss. Also dass da nicht, wir machen nicht Kunst für die Kunst hier, sondern das muss was beitragen, was verbessern können zur Zielerreichung des Unternehmens.
Ja, also ich bin Fan vom Newsroom, muss ich jetzt echt sagen. Also da bin ich wirklich beeindruckt. Die Schweiz und Innovation, das Thema kam mir so ein bisschen quer bei der Vorbereitung, weil ein ehemaliger Gesprächspartner, der Matthias Haas, Trendbeobachter in seinem Feld, der war 4 Wochen, hat ein Pop-up-Büro in Zürich aufgemacht und dann hat er so ein paar Innovationen schon geteilt und ja, sein Fazit ist auf jeden Fall Powerhouse of Innovation, sagt er. Und wie empfindest du so diese Schweiz und Innovation?
Also sein Blick ist da nicht falsch.
Also das habe ich jetzt nicht anders.
Nein, es ist so, ich erlebe Schweizer auch als sehr Eigeninitiativ. Mhm. Also sie wollen selber, sie lassen sich schon fast nicht gerne von jemandem sagen, dass sie initiativ sein sollen, sondern sie sind es relativ intrinsisch. Ich habe kaum Schweizer Kollegen, die nicht irgendwann ein Unternehmen gegründet haben. Und das ist nicht, weil ich vielleicht in einem dynamischen Umfeld in Zürich aufwachse, sondern auch, ich komme vom Land in der Schweiz, mehr Kühe als Einwohner dort. Okay. Und selbst da, es ist praktisch niemand unterwegs, der nicht irgendwann etwas gegründet hat, das einen unternehmerischen Aspekt enthält. Also irgendeinen Punkt besser machen und einen Punkt auch verkaufen zu können, testen zu können. Funktioniert das beim Nachbarn? Funktioniert das, wenn ich es an eine weitere Community vermarkte? Das passiert extrem häufig in der Schweiz. Und das macht wahrscheinlich dann aus, dass irgendwo beim Inno-Ranking die Schweiz auch oben ausschwingt. Ich erlebe das sehr intrinsisch. Und das Zweite ist, sie arbeiten einfach wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel.
Okay.
Wahnsinnig viel. Vielleicht zeitmäßig oft sehr viel. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr feststelle.
Okay.
Es gibt wenig Schweizer, die sagen, nach 30 Stunden habe ich genug in einer Woche. Das passiert mir nie, wenn ich das frage.
Okay, also auch nicht die nachkommende Generation. Die ist auch leistungsorientiert oder
würdest du eher? Ja, ich glaube weniger an die sehr homogene Generationenforschung. Also nicht nur, ich glaube nicht, sondern das ist inzwischen auch relativ wissenschaftlich widerlegt, dass so Generationen, die dann einen Zeitraum umfassen, auch sehr homogen sind. Das ist, die sind heterogener als da in Gen X, Y, irgendwas weiß gemacht wird oder auch verkauft wird. Es ist heterogener und es ist dann am Ort, wo man ist, oder?
Ich habe auch nochmal unterschiedlich.
Ich hab dann ein Team von 5 oder 10 Menschen. Ob da jetzt der typische Gen X, Y oder Millennial vertreten ist oder nicht, ist relativ zufällig. Also ist die Wirkung dieser Generationenforschung am Ort, wo man arbeitet, dann auch relativ bescheiden, sage ich mal. Und trotzdem, ich glaube, was das Richtige ist, oder wenn man wirklich einen Ort der Inklusion schafft, also wo eben jeder aus jedem Alter, aus jedem Kompetenzbereich, aus jeder Herkunft seinen besten Beitrag leisten kann.
Ich glaube, dann bist du, glaube ich, auch sehr engagiert.
Dann ist man nicht falsch.
Da hast du, glaube ich, auch mal eine Initiative jahrelang begleitet, ein Kinderhaus oder was war das?
Ja, ich habe zusammen mit Family Business, ich habe mit meiner Schwester zusammen den ersten Privatkindergarten im Kanton Aargau in der Schweiz gegründet, wo Kindergarten noch nichts Privates war oder dass man auch als Leistung beziehen kann. Und eine Kindertagesstätte, die wir 15 Jahre gemeinsam aufgebaut haben, von 6 Kindern 2003 auf 60 Kinder im 2018, bevor wir es dann auch verkauft haben. Das ist so meine Gründerstory, oder? Das erlebe ich häufig, oder? Dass so initiativ Menschen zusammenkommen. Wir haben die auch durchdigitalisiert, gegen den Willen den Pädagoginnen. Und also das, okay. Oder dass dann auch die Sache schon besser machen wollen, auch wenn man Kinder betreuen, ist jetzt nicht das Innovativste dieser Welt. Extrem, A, extrem wichtig. Yeah. Und B, kann man da auch Innovation reinbringen, bis dass wir die Kindertagesstätte gemeinsam aufgebaut haben mit einem Altersheim, in einem integrierten Generationenhaus. Wo die Eltern dann die Kinder beim Bobbycar-Fahren angefeuert haben und die Kinder dann den Senioren eben auch etwas mitgeben konnten und das jeden Tag.
Also diese Dynamik,
live zusammen. Und da ist dann auch was passiert, auf das man dann stolz sein kann, wenn man es dann auch weitergibt. Also man kann auch sagen, ja, jetzt war es das, war cool und jetzt wieder next und dann gingst du in Plenia.
Also jeder Einwohner hat dieses Start-up-Gen in sich, wenn man das mit solchen
gut pauschalen, zusammengefasst.
Pauschalen,
gut zusammengefasst, sicher pauschalisiert, aber gut zusammengefasst, ja.
Nur nochmal so zwei innovative Themen, die der Matthias Haas da entdeckt hat. Das ist irgendwie, kennst du die Stanzerhornbahn, eine Seilbahn, wo ich oben drauf stehen kann, Cabrio-Seilbahn im Endeffekt. Mhm. Das war so etwas, die einzigste weltweit, die das auch vermarktet und war nicht leicht, das durchzubringen, aber das fand ich zum Beispiel eine ganz spannende Sache. Standardprodukt innoviert.
Eine Seilbahn gibt es seit 100, 150 Jahren wahrscheinlich. Da noch etwas,
das
irgendwas drauf zu packen und da stellen sich einem tausend Dinge in den Weg vorher, oder? Wie steigt man ein, wie steigt man aus? Sicherheit, ist das überhaupt? Da kommt der Wind, da schwankt es. Wie macht man das? Und mit diesen Herausforderungen, die anpacken zu wollen, die überwinden zu wollen auch, das sind dann coole Sachen, die sich eben dann in der Zukunft besser, anders, eine neue Chance ergeben, die man nutzen kann.
Dann habe ich noch irgendwie das Nest, Innovation im Bau. Das ist irgendwie von der EMPA, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, die da so eine Art Bau- und Wohnkomplex, so habe ich es verstanden, wo man mit innovativen Materialien wohnen kann oder die erleben kann und dann geforscht wird und dann wirklich daraus Produkte entstehen.
Wir sind ein starker Partner, der heißt nicht EMPA, ist die EMPA.
EMPA, okay.
Das ist im Ansatz ist das so der TÜV der Schweiz.
Ah ja, okay.
Also da eben Materialprüfung, also da müssen ganz viele Produkte durch, bevor sie auf den Markt gehen, werden da geprüft, getestet, Sollbruchstellen, Material.
Bei uns der TÜV halt.
Wirklich wie der TÜV. Ist aber gleichzeitig, und das macht diese EMPA auch aus, ist ein extrem großes Labor für Innovationen. Also was da alles geprüft wird, wird eben nicht nur geprüft und Checkbox hinten dran, sondern da wird auch extrem wieder viel geforscht damit, was man besser machen kann. Und das Nest ist genauso so ein Ort, wo verschiedene Zellen zu diesem Nest zusammenkommen, wo neue Arten des Planens und Bauens und sogar Wohnens, also es wird auch Test gewohnt und Test gearbeitet, wie ist das Raumklima in einer Zelle mit dieser Art Materialien, das wird auch gemacht und da dürfen wir auch für die EMPA nicht nur diesen ganzen Campus dort bauen, wo auch das Nest Teil davon ist, sondern auch sehr, sehr enger Partner sein und sehr eng mit ihnen im Austausch sein, wie man eben morgen besser plant, baut, nachhaltiger plant, baut und Immobilien und Infrastruktur eben besser machen kann, als man das heute macht. Ja, ja.
Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zeit schauen, dann denke ich, hätten wir noch viele Themen, wenn ich das so spüre und es ist wirklich sehr lehrreich, wenn ich dir zuhöre. Heilbronn, da sehe ich immer wieder euer Logo, da gibt es irgendwie die Innovationsfabrik, die ihr gerade baut, das ganze Thema Zukunftspark Wohlgelegen, wo ja auch der KI-Campus dann irgendwann angeschlossen ist. Hast du eine besondere Beziehung durch diese Projekte zu Heilbronn oder wie guckst du von außen drauf, ganz kurz vielleicht?
Also ja, durch die Projekte, die ich da sehe, entwickelt. Oder ich probiere, eben wir machen Marketing und Kommunikation, ich probiere so oft wie möglich, vielleicht auch auf dem Hintergrund, dass ich aus der Architektur komme, so oft wie möglich auf Baustellen zu sein. Mhm. Und auch auf diesen Baustellen ist das so, weil da passiert die Magic. Die ich verspreche. Und da sind diese Projekte genau da, wo wir uns auch, was ich am Anfang des Gesprächs genannt habe, spezialisiert haben hin. Also da, wo Forschung und Entwicklung passieren, da, wo die großen Campusse gebaut werden, Wissenschaftszentren, das wir bauen durften. Auch das Wohnen, das dann dazugehört, die Wissenschaftler müssen beherbergt sein, das gehört dazu, wo gearbeitet wird. Diese komplex zusammengestellten Projekte, das ist hier in Heilbronn, findet das statt und nicht von ungefähr sind wir auch da, die das dann zusammen planen und bauen.
Vielleicht noch so zum Abschluss zwei, drei persönliche Fragen. Wenn man so viel arbeitet, wie ich gelernt habe, dann ist natürlich auch die Grundsatzfrage, ja, wo hole ich mir die Energie für deine Ausstrahlung, für die, ja, wie motivierst du dich? Man kann den einen oder anderen privaten Kanal angucken, dann habe ich dich öfters in den Bergen natürlich nicht nur zwangsläufig, sondern sicherlich auch motiviert gesehen. Aber wo holst du dir deine Energie?
Auf den privaten Kanälen findest du auch, dass ich extrem gerne reise.
Ja.
Also Reisen ist für mich ein ganz klar eine Kraft, Inspiration, was auch immer Quelle.
Weltweit.
Ich bin auch in der Corona-Phase bin ich sehr viel gereist. Man konnte da immer reisen. Leere Flughäfen, leere Hotels. Man konnte aber immer reisen. Also wenn man sich etwas drum getan hat, ging das. Und da hole ich mir sehr viel, vor allem eben Vielfalt. Oder wenn man in Asien unterwegs ist, ist das was anderes, wenn man in Afrika unterwegs ist, das anders, wenn man in Nordeuropa unterwegs ist. Und da kommt viel her, wo ich mir Einflüsse hole. Und da wird etwas so gemacht, da wird etwas so gedacht. So geht man dort an eine Herausforderung heran. Da gibt es sich das Reisen.
Bist du auch schon fast Trendforscher?
Trendforscher, ja, sind immer große Wörter, aber ich weiß und ich merke es auch, man nimmt
eine Menge
etwas
mit.
Und nicht mal immer die ganze große Megamenge, sondern ein Puzzleteil, den man wieder einbaut fürs Nächste, das man macht.
Und dann kann man auch bestimmt sagen, persönliches Zukunftsprojekt ist bestimmt auch eine Reise.
Ist wieder eine Reise. Also ich darf zum ersten Mal über Weihnachten, Neujahr ein asiatisches Hochzeit erleben, eine buddhistische Hochzeit, wo ich der bin, der dann etwas in Englisch eine Ansprache halten darf. Darauf freue ich mich sehr.
Vielen lieben Dank. Das war wirklich spannendes Gespräch, hat Spaß gemacht und ja, also ich glaube, da können wir mal anknüpfen in Zukunft. Danke dir, Silvan.
Sehr gerne, war mir eine Freude.